Servus vom Serve, herzlich willkommen. Heute geht es um den heiligen Gral der Deutschen, das viel zitierte Betongold. Das scheinbar sicherste Investment der Welt, zumindest so wie es oft gepredigt wird. Und lass uns heute einfach mal ganz schonungslos draufschauen, also verstehe mich dazu bitte nicht falsch, eine Immobilie ist als Kapitalanlage grundsätzlich eine absolut interessante Geschichte und kann als Asset in ein sinnvolles Portfolio mit aufgenommen werden. Aber kommen wir zuerst mal zu den Vorteilen. Sie wirkt nämlich wie so ein eingebauter Inflationsausgleich. Das finde ich so sympathisch, weil du eben über höhere Mieten die Entwertung des Geldes Stück für Stück mit abfederst. Also, das Geld wird ja jedes Jahr weniger wert. Du kriegst also immer weniger Gegenwert für dein Geld, wenn du einkaufen gehst. Und das gleichen ja Mieten normalerweise wieder aus. Und das kann interessant sein, wenn du sagst, oh, ich habe eine private Krankenversicherung und ich möchte im Alter diese Krankenversicherung abfedern, dann kann zum Beispiel eine Mieteinnahme eine wunderbare Möglichkeit sein. Oder als zweites die Hebelwirkung, die oftmals angebracht wird, dass du sagst, ich habe einen geringen Eigenkapitaleinsatz und kann dann im Endeffekt den Mieter dazu benutzen, mein Vermögen aufzubauen. Zumindest soweit in der Theorie. Es gibt so ein paar Einschränkungen, aber dazu möchte ich hier nicht drauf eingehen, sondern ich möchte einfach mal in anderen Punkten die Augen öffnen. Das heißt, eine Immobilie kann sehr gut sein, wenn die Lage passt, wenn die Hausverwaltung passt und wenn der Mieter passt. Diese drei Sachen sollten auf jeden Fall gegeben sein, damit du Freude dran hast. Und ein anderes kleines Ding ist natürlich, dass man Immobilien auch noch anfassen kann, so wie Gold oder sowas beispielsweise. Ja? Und deswegen haben sie meines Erachtens auch ihren Sinn oder ihren Reiz. Ich habe zum Beispiel vor kurzem hat eine Kundin eine Wohnung gekauft in München, eine Studenten-WG. Also das heißt, weil die Tochter in München studiert und bevor man dann irgendwo groß eine Wohnung, eine Studenten-WG sucht, kauft man halt lieber eine. Ja, also besitzen ist da ja manchmal gar nicht so verkehrt. Das wollte ich bei meiner Tochter auch umsetzen, hat sich aber dann leider nicht ergeben. Und da ist es halt so, dass die Wohnung 280.000 Euro gekostet hat für satte 21 Quadratmeter. Gut, ist halt Minga, ja, da ist das halt so. Und sie bekommen 1.400 Euro Warmmiete im Monat. Und das Ganze, um das zu vereinfachen, wird das über Mr. Lodge vermietet und gibt es halt 11.000 Euro pro Jahr als Mieteinnahme. Das entspricht 4%. Also 4%. Die Kunden haben in dem Fall das Ganze bar bezahlt, also ohne Kredit. Ansonsten hast du natürlich für die Gesamtrechnung, damit du die Gesamtrechnung auch mit betrachtest, hast du den Wertzuwachs als Plus, aber auch einen Erhaltungsaufwand, der negativ mit drauf einzahlt und eventuell eben einen Kreditzins, wenn du finanzierst, plus Risiken, wenn du den Kreditzins nicht über die komplette Laufzeit festschreibst. Wie auch immer. Also, wenn du es liebst, so eine Immobilie beispielsweise, dann hast du in der Regel auch Freude dran. Aber es gibt eben eine unerzählte Wahrheit, die in den Hochglanzbroschüren der Bauträger gerne komplett unter den Teppich gekehrt wird. Und das ist nicht nur das reale Risiko von eventuell von Schrottimmobilien oder schlechten Mietern und so weiter, sondern der wichtigste Punkt ist der massive Verlust deiner wertvollsten Ressource, deiner Lebenszeit. Wir Unternehmer rechnen vielleicht unsere Renditen gerne mal auf dem Papier schön, aber du musst alle Kosten gegenrechnen, eben auch deinen fiktiven Stundenlohn für die Zeit, die du dich aktiv damit beschäftigst. Du hast nun mal nur 100% Lebenszeit am Tag zur Verfügung. Die kannst du nicht einfach wiederkriegen. Du kannst Geld vervielfältigen, du kannst alles Mögliche vervielfältigen, aber nicht deine Lebenszeit. Wenn du am Wochenende Handwerker koordinierst, statt Zeit für dich zu haben, oder stundenlange Eigentümerversammlungen absitzt oder dich mit der Hausverwaltung streitest und Zeit für tropfende Wasserhähne vergeudest und nervende Mieter vielleicht hast, die dich dann anfragen zu den unmöglichsten Zeiten. Was ist dann dein Stundenlohn als Inhaberin oder Inhaber wert? Wenn du jeden Monat wertvolle Stunden reinsteckst, dann verbrennst du ja unsichtbar Geld, nachvollziehbar. Also Zeit, die du ja normalerweise anderweitig verbringen könntest, entweder um Kraft zu tanken oder um tatsächlich ja Geld in deiner Firma zu verdienen. Und diese Lebenszeit, das muss ich doch mit einpreisen. Wenn du sagst, mein Stundenlohn ist 100 Euro wert und ich brauche im Monat 10 Stunden dafür, bloß als Beispiel, dann sind es 1.000 Euro als Gegenwert. Oder halt weniger oder mehr, wie auch immer. Auf jeden Fall muss ich genau diesen Gegenwert mit einplanen. Plus eventuell Nerven, was dich das kostet, ja, weil du dann schlechte Laune hast und das sich durch den Tag durchzieht und sich auswirkt auf deine Arbeit und auf deine Familie. Das müsste ich im Endeffekt ja auch noch monetarisieren. Das heißt, diese Zeit, die du reinsteckst, dieses unsichtbare Geld, die zieht ja deine echte Rendite massiv nach unten. Nachvollziehbar? Und ich erzähle dir hier nicht aus der Theorie, sondern ich möchte dir auch mal meine eigene schmerzhafte Erfahrung mit dir teilen, weil es eben auch immer eine Gegenseite gibt. Und ich hatte damals eine Investition in Langenhessen in Sachsen. Das ist bei Krimitschau. Und ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das damals gekauft aus Liebe zu dieser Umgebung, weil ich da als Kind an der Koberbachtalsperre gebadet habe und halt nicht bedacht habe, dass niemanden anderen, der irgendwann die Immobilie mal kaufen oder mieten möchte, sich dafür interessiert, dass ich als Kind Spaß dort gehabt hatte. Also die Gegend war eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, die Talsperre ist immer noch da. Aber diese Emotionen, die ich reingesteckt habe, das interessiert keinen. Also das schon mal als Learning, verbinde sowas bitte nicht mit Emotionen, ja, weil das muss emotionsfrei laufen, weil sonst kann sowas passieren wie bei mir. Aber Fakt ist, ich habe einfach den falschen Standort gewählt. Vielleicht auch die falsche Zeit, was weiß ich. Zumindest hat sich das alles damals wunderbar angehört und ich habe damals die gekauft für 140.000 Mark, also umgerechnet ungefähr 70.000 Euro. Und das Ergebnis nach, ich glaube, 12 Jahren oder wie ich das Ding gehabt hatte, war, dass ich sie nach dieser Zeit mit viel Ärger und viel mehr grauen Haaren abgestoßen habe für, Achtung, Trommelwirbel, lediglich 17.000 Euro. Also massives Minus. Also auf jeden Fall hatte ich in dieser Zeit wirklich massiven Ärger. Weil jedes Mal, wenn eine Post kam von der Hausverwaltung, dann habe ich schon Stress gekriegt, dann ist mir wirklich schon die Halsschlagader angeschwollen, weil ich mir gedacht habe, oh, jetzt kann ich mich wieder in diesen ganzen Scheiß reinlesen. Ich verstehe es nicht. Aber liegt daran, weil ich es nicht verstehen wollte. Ich kann ja mit Zahlen sehr gut umgehen, aber ich habe so eine Aversion dagegen gehabt. Weil ich sage, ich will doch hier einfach nur eine Wohnung haben und eine Wohnung vermieten und Spaß an den Einnahmen, an den Mieteinnahmen haben und an der Wertsteigerung. Stattdessen habe ich Papierkram gewälzt. Dann ständige Nachrichten von irgendeinem Mieter, ja, weil der hat dann ab und zu auch mal gewechselt, aber dann hast du wieder entscheiden müssen, okay, was mache ich jetzt da wieder, hat die Hausverwaltung mit dir telefoniert. Also das war ein Gefuddel bis hin zum Stress, weil mich dann ein Mieter einfach mal hat sitzen lassen, der hat ewig lang nicht bezahlt, dann konnte ich die Sachen nicht wegschmeißen, weil da darfst du nicht einfach wegschmeißen, sondern da sagt das die Gesetzgebung, ja Moment, stopp, du musst das ja aufbewahren, weil wenn der wiederkommt, also ein Geschiss. Ja, also da ist der Erhaltungsaufwand im Endeffekt das geringste Problem, wenn du sagst, gut, ab und zu muss ich meinen Handwerker bezahlen, sondern der ganze Papierkram rundherum, der hat mich richtig Nerven gekostet und natürlich richtig Kohle. Und ein Punkt war natürlich auch, dass ich wertschätzend war gegenüber den Handwerkern und auch den Mietern meistens. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, komm, ich presse die aus, ja, im Einkauf liegt der Gewinn. Nee, sondern ich habe gesagt, pass auf, die machen eine gute Arbeit und als Mieter will ich auch gut behandelt werden. Und das mag vielleicht falsch sein, ich weiß nicht. Ich habe so den Eindruck, dass viele andere, die erfolgreich sind in der Immobilienvermietung, dass die nicht diese Social Skills haben oder dass denen das total egal ist. Weiß ich nicht, ich will da niemandem zu nahe treten, aber könnte ja tatsächlich sein, dass das natürlich habe ich mehr Ertrag, wenn ich Handwerker auspresse. Ja, natürlich habe ich mehr Zeit, wenn mir die Mieter egal sind. War mir aber halt nicht egal. Und ich kenne auch jemanden hier vor Ort, der auch genauso tickt wie ich. Der hat ähnlich wenig Freude mit seinen 3 Wohnungen. Und wichtig ist, ich bin mit dieser Erkenntnis nicht alleine. Also ich spreche oft mit anderen Kunden, die gerade anfangen, ihren kompletten Immobilienbestand sogar rigoros abzustoßen. Und warum machen die das? Die sagen mir, Michael, das ist mir einfach zu viel Aufwand. Und oft fällt sogar der Satz, der mich als Vater total abholt. Sie sagen nämlich, ich will auf gar keinen Fall meinen Kindern diesen Stress hinterlassen oder diesen Stress antun. Also von wegen passives Einkommen, sondern im Endeffekt ein 2. Vollzeitjob. Ja, und hinzu kommt ja noch das Risiko, was ist, wenn die falschen Nachbarn einziehen? Kann ja immer mal passieren. Ja, also eine Immobilie kannst du nicht einfach dann versetzen, sondern was ist, wenn die falschen Nachbarn mal einziehen und sich plötzlich die Wertigkeit deiner Immobilie nach unten korrigiert? Weil sich Stadtviertel verändern, weil sich Dinge nun mal verändern. Kann alles passieren, wie auch immer. Das bloß mal so als Gegenseite. Und einen Punkt möchte ich dich nochmal abholen, weil viele sagen, ja, aber der Wertzuwachs und so weiter, auch der wird manchmal überschätzt. Weil beispielsweise, wenn Leute sagen, ich habe ja aus meinen 100.000 Euro 150.000 Euro gemacht, also 50% Wertzuwachs. Oder ich habe aus meinen 300.000 Euro Immobilienanschaffung sind schon 450.000 Euro wert. Bloß als Beispiel. Also wenn ich 50% Wertzuwachs in 10 Jahren hätte, dann sind das gerade mal etwas über 4%. Also dieser Wertzuwachs macht dann gerade einmal 4% aus. Also auch da lassen wir uns manchmal von diesen großen Zahlen blenden. So, also mein Tipp an dich. Wenn du Sicherheit für deine Familie suchst und dein Unternehmen aufbauen willst, dann bau dir ein Vermögen auf, das dir echte Freiheit gibt und keinen 2. Vollzeitjob. Rechne deinen eigenen Zeitaufwand gnadenlos in jede Immobilienrendite mit ein. Weißt du, und wenn das Konstrukt danach noch fliegt, ja, dann ist es wunderbar. Aber wenn nicht, dann such dir Anlageklassen, bei denen du nicht am Sonntagmorgen ans Telefon gehen musst. Also, das heißt, ich will das wirklich nicht schlecht reden, sondern einfach nur mal die zweite Seite beleuchten, dass du es objektiver für dich abwägen kannst, sagst, okay, ist das mein Weg oder nicht? Weil es gibt so viel Lärm da draußen, wo uns immer wieder eingeredet wird, ja, aber also ohne Immobilien, da bist du ja total lost. Also wenn du da manche Werbungen, manche Influencer verfolgst, dann denkst du, oh Gott, ich bin ja gar nichts, ich habe nichts erreicht, ich besitze keine einzige Immobilie. Nein, vergiss es. Nicht Immobilien machen reich, sondern dein Unternehmen, also das Unternehmertum, der Geschäftssinn macht dich reich. Nicht allein ist doch mal die Frage, die man sich mal stellen darf, warum bieten denn so viele erfolgreiche Immobilienbesitzer, also in Anführungsstrichen erfolgreich vielleicht auch, zusätzlich noch Coachings an? Warum machen die das? Also wenn die doch so reich sind, machen die das aus Jux und Tollerei? Die wechseln ja teilweise auch dann ihr Angebot. Also ich will ja keine Namen nennen, aber haben angefangen mit Immobilien und dann jetzt machen sie Positionierung oder sonst irgendwas. Also das heißt, ihr Geschäftsmodell ist ja gar nicht mal so die Immobilie, sondern eben das Coaching, also wieder Unternehmertum. Ja, oder? Hinterfrag doch mal das Geschäftsmodell von denen. Ja, du hast da so zwei so klassische Typen. Einmal diesen Betonbaron, ja, der so von oben pöbelnd auf den Mieter herabblickt und der hält doch Betongold für die einzig wahre Religion. Auf der anderen Seite der Mietenmacho, ja, dieser klassische Typ, der mit seinen Mieteinnahmen prahlt und glaubt, die Anzahl seiner Wohneinheiten sei der einzige Maßstab für Erfolg und du bist der Depp, wenn du eine Immobilie besitzt und vielleicht noch in der Pampa. Wie auch immer. Lass dich bitte nicht blenden, ja. Ich will dir dazu eine Statistik an die Hand geben, die meines Erachtens sehr, sehr augenöffnend ist. Also, Achtung. Es geht nämlich darum, wie hoch ist der Anteil der Millionäre nach ihrer überwiegenden Einkunftsart. Das heißt, es gibt eine Studie auf Testatis. Kannst also nachlesen, wie hoch ist der Anteil der Millionäre nach ihrer überwiegenden Einkunftsart? Das heißt, du siehst, woher beziehen die eigentlich ihre Kohle? Und interessanterweise sind nur 3,3% der Millionäre, die ihre Einkünfte überwiegend aus Vermietung und Verpachtung beziehen. Also nur 3,3% sind Immobilienbesitzer, Verpächter und so weiter und so fort. Nur 3,3% aller Millionäre nach Einkunftsart. Und der überwiegende Teil, also weit über 80%, die sind selbstständig oder Unternehmer. Eine ganz interessante Statistik, das heißt, dein Unternehmertum bringt dich viel eher zum Einkommensmillionär als irgendeine Vermietung oder Verpachtung. Außer du hast das als Geschäftsmodell. Ja, das ist natürlich eine andere Baustelle. Also wenn du sagst, ja, ich bin ja Immobilienunternehmer. Was will ich damit sagen? Du musst keine Immobilie besitzen, um zu Geld zu kommen. Wenn, und das ist natürlich die Voraussetzung, dein Business sauber läuft. Und genug Überschüsse abwirft, die du dann anderweitig stressfrei investieren kannst. Ja, wer meinen Podcast verfolgt, sieht ja oder erkennt ja sehr oft die Möglichkeiten, was es gibt. Also es gibt auch viele andere Möglichkeiten noch. Das heißt, dein Unternehmen bleibt dein bester Renditegeber. Dein Geschäftssinn ist die beste Geldanlage, weil du hier die Profitabilität selbst steuern kannst. Da bist du nicht abhängig von irgendwelchen Immobilienmärkten oder von fremden Mietern oder dass jemand eine Müllverbrennungsanlage neben deiner Immobilie baut, wie auch immer. Das möchte ich dir bloß mal mitgeben. Also, es gibt wie immer zwei Seiten einer Medaille. Immobilien haben, wie gesagt, ihren Reiz. Aber vergiss bitte nicht die Nachteile, weil das wird sehr oft sehr gerne ausgeblendet von diesen ganzen Schreihälsen da draußen. Wenn dir mein Podcast gefällt, mal grundsätzlich auch bewerte ihn doch gerne mal, weil das wird leider immer sehr gern vernachlässigt. Bei Spotify kann man einfach, wenn man nach oben scrollt, einfach bloß ein paar Sterne geben. Bei iTunes oder bei Apple könnte man sogar was schreiben. Oder teile es gerne mit Leuten, wo du sagst, komm, die liegen mir am Herzen, denen gebe ich gerne mal die Information weiter. Ja, davon lebt ja dann eben so ein Podcast. Ansonsten, ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Podcast. Dein Michael.